Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutige Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Wichert und mit dabei ist Jonas.
Ja, der ist auch mit dabei. Es war eine turbulente Woche, was ihr vielleicht auf unseren sozialen Medienkanälen mitbekommen habt. Da will ich jetzt hier direkt mal reingrätschen zum Anfang.
Direkt hart rein hier.
Nein, ich muss mich bei euch entschuldigen, denn ja. Die Folge letzte Woche ist ausgefallen.
Ja. Auf Jonas Kappe geht das, nicht auf meine.
Ja, auf meine Nase geht das, könnte man sagen. Auf meinen Nacken kann man sagen, aber unter anderem auf meine Nase. Es war tatsächlich ein Hoch und Tief direkt nacheinander letzte Woche. Wir haben aber auch für euch tatsächlich, also für diesen Podcast in Bochum gearbeitet, letzten Mittwoch an dem Tag, wo sonst die neue Folge kommen sollte. Und ich wurde dann auch angesprochen von ein, zwei Podcast-Hörern von euch und gefragt, ihr macht jetzt hier was, aber wo bleibt eigentlich die neue Folge? Das war unangenehm.
Ja, da haben wir uns direkt doof gefühlt, aber war quasi eine Live-Folge vor Ort in Bochum, oder?
Ja, nur, dass wir die nicht aufgenommen haben. Ja,
haben wir nicht aufgenommen, all die mit dabei waren, für die war es dann quasi die Ersatzfolge.
Genau, aber ansonsten Schritt für Schritt, was alles so passiert ist. Wo fangen wir an? Heute das Thema ist brandaktuell, denn wir wollen euch ja weiterhin auch medizinischen Content geben. Deswegen müssen wir drüber reden. Es ist nicht von der Hand zu weisen.
Nee.
Also, Richard. Ja. Es geht um direkte Gewalteinwirkung auf knöcherne Strukturen. Einer von uns beiden hat sich letzte Woche verletzt. Der andere wird vielleicht ein M3 nicht bestehen, aber das ist was.
Das ist ein anderes Thema.
Ja, die meisten von euch werden es tatsächlich mitgekriegt haben auf Social Media schon.
Jonas hat sich geschlägert.
Ich habe mich nicht geschlägert. Ich habe mich beim Sport verletzt, Dienstagabend, relativ spontan, verletzt, so wie es halt eine Verletzung ist, die passieren nie geplant. Ich habe mir Dienstagabend beim Basketballspielen die Nase gebrochen.
Ja, das ist doof.
Genau. Definition von Nasenbeinbruch. Unter einem Nasenbeinbruch versteht man den Bruch der knöchernen Struktur der Nase.
Das ist gut zu wissen. Damit haben wir auch die Definition, die natürlich prüfungsrelevant ist. Ja. Aber ja, das war echt eine blöde Situation, ne?
Ja, das war eine super blöde Situation. Man muss halt ehrlich mal sagen, das ist halt das Leben. Also ich ärgere mich jetzt nicht irgendwie nachträglich darüber, dass es passiert ist. Denn ja, Funktionalität ist hergestellt. Passiert halt im Leben, ne? Also man verletzt sich im Leben. Ein Autounfall ist wahrscheinlich deutlich schlimmer mit Verletzung als ein Nasenbeinbruch. Aber es sah halt, also mal kurz die Situation zu beschreiben, das wissen glaube ich gar nicht so viele hier unter euch, dass ich auch noch Basketball spiele, was ja ein Mannschafts- und Kontaktsport sein kann. Und um kurz zu schildern, was passiert ist. Ich bin mit Ball Richtung Korb gelaufen, gesprintet, ich hatte vielleicht ein bisschen Tempo drauf und von links ist ein gegnerischer Spieler mit seinem Hinterkopf in meine Nase gecrashed.
Aber bist du jetzt in ihn eigentlich reingecrashed? Weil nee, er ist ja nicht rückwärts gelaufen, oder?
Nee, er ist in mich reingecrashed. Ah, blöd, Mann. Und jetzt jeder von sich kann sich einmal in die Nase fassen und einmal, jeder von euch kann sich einmal in die Nase und einmal in den Hinterkopf fassen. Der Hinterkopf ist von den knöchernen Strukturen robuster.
Sollte er zumindest sein.
Der hält mehr aus als die Nase. Ja, was war die Folge davon? Es hat wirklich geknackt. Es war wirklich. Also ich habe gehört, meine Mitspieler haben mir gesagt, man hat es gehört. Man hat gehört, dass da was geknackt hat in der Halle.
Ja, war dann auch recht schnelle Diagnose, ne?
Es war eine recht schnelle Diagnose, ja. Man muss halt dazu sagen, jetzt geht's hier, ne, wir wollen euch noch natürlich so ein bisschen auch die Anatomie und die Nase generell näher bringen, weil es jetzt auch ein akutes Thema ist bei mir. Wer jetzt mal selber schon mal Nasenbluten hatte, das vielleicht nicht direkt aufgehört hat, die Nase ist generell relativ gut durchblutetes Gewebe. Wichert, ne? Vielleicht sagt dir der Name, ich glaube, es war Locus Kieselbachi, was?
Schon mal gehört, ja. Die Vorklinik lässt rufen.
Genau, was ist das?
Lässt rufen. Der Locus Kieselbachi ist ein Gefäßkomplex, der die in der Nasenscheidewand verläuft. Mhm. Und wenn er einmal blutet, dann blutet er richtig blöd.
Genau, im Endeffekt ist es quasi sowas, wie du schon gesagt hast, ein Komplex aus verschiedenen kleinen Arterien und Venen im anterior-inferioren Drittel des Nasenseptums. Also quasi anterior-inferior, vorne, unten, ne, also im vorderen Teil des Nasenseptums, könnte man jetzt sagen. Das halt, und hier haben wir super viele Anastomosen. Falls der eine von euch nicht weiß, was eine Anastomose ist, das ist eine Verbindung von einer Arterie und einer Vene.
Ja.
Ne? Und da hört ihr es schon, also ihr hört es schon raus, viele kleine Gefäße, die natürlich auch kleine Gefäße sind, jetzt nicht so die widerstandsfähigsten Gefäße, die es gibt im Körper. das kann bluten und es hat auch wirklich sehr stark geblutet, muss man sagen. Also nicht nur ich war bei diesem Spiel dabei, sondern auch ein Freund von mir, der auch mit mir Medizin studiert, also logischerweise auch im 7. Semester ist. Und der hat das ganze Blut dann wieder weggeputzt, netterweise danach.
Ein echter Freund.
Ich hab ein Bild gemacht, ich habe es extra nicht bei Instagram gepostet an dem Abend.
Mir ist es geschickt.
Ich poste ja wirklich alles oder vieles, aber das wäre nicht Instagram-würdig gewesen, weil das wäre wirklich, das sah krass aus. Also das muss man jetzt nicht sehen. Ich übertreibe wirklich nicht dieses ganze Waschbecken, als wir versucht haben, die Blutung zu stillen. Und alles, es war einfach komplett rot, es sah aus wie im Horrorfilm. Und alles nur aus der Nase.
Ja, tatsächlich, Nasenbluten kann auch HB-relevant sein, ne? Wenn es nicht.
Ja, ich glaube, das war jetzt noch nicht HB-relevant, aber ja.
Generell so, ne?
Ja. Und da bin ich ja natürlich jetzt auch die wichtigste Fragestellung in so einem Fall. Da haben wir auch schon vor 2 Folgen oder 3 Folgen mal drüber gequatscht. Wenn ihr wirklich starkes Nasenbluten habt, Leute, tut mir einen Gefallen und macht den Kopf nicht in den Nacken. Wirklich nicht, weil wenn viel Blut läuft, dann läuft dieses ganze Blut erstens weiterhin aus eurer Nase raus am Anfang und zweitens geht es dann durch eure Speiseröhre, durch euren Esophagus. Ich schluck das quasi ungewollt runter. Das ist das, was dann passiert, wenn ihr den Kopf in den Nacken legt und dann kann sein, dass ihr das wieder erbrecht, das Ganze.
Du hättest eigentlich mal einen Selbstversuch machen sollen.
Nein, bin ich wahnsinnig. Ich weiß doch, wie es richtig ist.
Ja, aber einfach nur, um zu testen, ob es wirklich dann doof ist.
Also, ich habe mir nichts Kaltes in den Nacken gelegt. Das hätte man eigentlich auch noch vorschriftshalber machen müssen. Ich habe jetzt aber kein Kühlpad oder ein nasses Tuch oder so besorgt. Aber den Kopf gerade gehalten oder nach vorne. Da gibt es aber verschiedene Theorien. Ich habe mal gelernt, es reicht auch völlig, ihn einfach gerade zu lassen. Andere sagen, man muss ihn nach vorne legen.
Hauptsache nicht in den Nacken, glaube ich.
Ja, also ich glaube, gerade mit kaltem Tuchpad, irgendwas kalt, meinetwegen auch was tiefgekühlt, wenn es bei euch zu Hause ist, im Nacken sollte reichen. Und warten, bis die Blutung aufhört. Warum was Kaltes im Nacken? Weil das halt dazu sorgt, dass die Gefäße sich zusammenziehen und weniger bluten.
Ne? Genau.
Ja, so, lange Rede, kurzer Sinn. man hat schon gesehen, dass die Nase so eine kleine Kurve gemacht hat. Also an dem Tag schon sehr stark. Sprich, ab in die Notaufnahme um 23 Uhr. Und jetzt verrate ich euch nichts Neues. Das ist nicht der beste Platz für medizinische Beratung.
Ja.
Also gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass es mir als Assistenzarzt irgendwann und auch Wichert, falls er irgendwann noch in meiner Klinik landet, nicht anders gehen wird. Ist halt schon viel, was reinkommt, was auch vielleicht nicht jetzt direkt dein Fachgebiet ist, was man einfach erstmal so aufnimmt, ne?
Ja, Notaufnahme heißt ja auch eigentlich so wirklich gefährlich, also du musst es ja in die Notaufnahme, ist ja klar, aber Notaufnahme sind ja eigentlich so Fälle lebensbedrohlich, ne? Akute Notfälle oder so, wo man wirklich Handlungsbedarf hat, was nicht bis zum nächsten Morgen warten kann, dass man zum Hausarzt geht oder so, oder in die Ambulanz. Und dementsprechend in der Notaufnahme ist man nachts meistens eher schlecht drauf, weil, ja, was weiß ich, so 80-90% sind halt Sachen, die jetzt nicht unbedingt in die Notaufnahme hätten kommen müssen. Ja. Außer Jonas natürlich jetzt, der akut am Verbluten war. Aber das ist so generell so ein Ding, was dann dafür sorgt, dass man nicht die beste Laune hat.
Ja, absolut. Aber dazu muss man sagen, das war ein Unfall. Ne? Also sowas ist ja ein Sportunfall. Das gehört in die Notaufnahme, weil man auch erstmal, also das kann akut gefährlich sein.
Ja klar, und es war ein Knochenbruch, da müssen wir ja nicht drüber reden.
Genau. Ich wollte einmal kurz auch ein Gefühl dafür vermitteln.
Ja.
Also das, wenn mit sowas geht ihr nicht nach Hause, denn erstens ist es wahrscheinlich ein Knochen, der gebrochen ist, muss man abklären lassen, sollte man, kann man röntgen lassen. Zweitens, wenn ihr eine Nasenbeinfraktur habt, dazu kommen wir gleich auch nochmal, kann es auch eine Blutung im Septum geben, die gefährlich ist. Drittens, es kann natürlich auch, wir haben ja im Gesichtsschädel, also wir haben ja nicht nur eine Nase, es kann auch sein, dass die Orbita oder irgendwas anderes, Jochbein auch gebrochen ist und man das jetzt direkt noch nicht merkt, denn gerade nach einem Unfall erstmal hat man halt auch viel Adrenalin. Ne? Das ist so eine klassische Sache, deswegen ist es auch oft so, dass viele das Unfälle am Anfang weniger Schmerzen haben als nach einer Stunde.
Ja, das stimmt. Wie war es bei dir vorhin, Schmerzen?
Bis heute geht es absolut klar. Ich habe nicht ein Schmerzmedikament genommen, das sage ich jetzt nicht, boah, das könnten wir als Titel nehmen, warum ich so hart bin. Nee, Quatsch. Nee, ich habe nicht einmal Schmerzmedikation genommen.
Das ist natürlich strong.
Ja, aber ich habe auch mir danach sagen lassen, dass eine gebrochene, natürlich, es tut halt auch weh am Anfang, da muss man nicht drum rumreden. Eine gebrochene Nase ist jetzt auch nicht dauerhaft in irgendwie Benutzung, wie jetzt, wenn ich mir den Arm breche. Ne? Also
ja.
Der Knochen wird halt nicht regelmäßig bewegt.
Ja, das stimmt. Das ist ja eher einmal Knacks und selbst wenn du rumläufst oder so, ist es nicht so, dass die ganze Zeit die Nase irgendwie sich
Genau.
bewegt. Das stimmt, ja.
Ja, ich war auf jeden Fall in der Notaufnahme in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, weil mir das empfohlen wurde. Gut, war vielleicht nicht die beste Notaufnahme, in die ich hätte gehen können.
Im Nachhinein war dann doch gute Entscheidung, in die FKG zu gehen.
Ja, würde ich vielleicht
Sani ist
nochmal,
wieder.
würde ich revidieren. Jetzt nichts an dieser Stelle, ich möchte nichts, ne? Also Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen sind Mediziner, die sowohl Zahn- als auch Humanmedizin studiert haben. Also richtig krass, ne? Respekt. Ich wurde allerdings von einem reinen Oralchirurg, also von einem reinen Zahnarzt behandelt in dieser Notaufnahme.
Ja.
Ja, gut. Das ist jetzt ohne Wertung. Ich habe mir medizinisch so ein bisschen meine Gedanken gemacht während der Diagnose. Nee, es wurde ein Röntgen gemacht. Danach habe ich, gut, also das Röntgen kann ich noch nachvollziehen, denn es ging ja einfach darum, um zu gucken, ob, ne, ist die Nase gebrochen. Und ist noch was anderes verletzt, wobei ich danach auch gelernt habe, dass man Nase seitlich gar nicht mehr wirklich röntgt, sondern dass man eigentlich eher durch Tasten guckt, ob was gebrochen ist, beziehungsweise einen Ultraschall machen würde.
Ja.
Ich meine, meines Wissens nach ist Leitlinie, ich glaube, ich habe das nachgelesen, mittlerweile tatsächlich die Tastuntersuchung nach Stufen.
Spannend, okay. Ja, ich glaube, wir hatten es damals gelernt bei Kleinkindern, die du halt nicht so gut untersuchen kannst, die auch kein Feedback geben können. Da macht man, glaube ich, dann meistens eher das Sono direkt.
Ja, aber auch nicht direkt das Röntgen, ne?
Nee, da ist man ja eh vorsichtiger mit Strahlung.
Ja, deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass die sehr schnell ohne körperliche Untersuchung oder ohne wirkliche körperliche Untersuchung gerönt. Ich habe eine natürlich neurologische Untersuchung, kann ich ja oder mache ich ja selber mittlerweile auch im Krankenhaus. Die muss man mal sowas machen, weil es eine Kopfverletzung ist. Die macht man
Ja.
ja, glaube ich, immer sowieso. Egal, weil jeder Patient in dem Krankenhaus kriegt erstmal eine kleine neurologische Untersuchung.
Ja, klar. Ja, ist ja auch richtig, ne? Hast ja einmal
Ja,
im
und
Kopf bekommen.
ja, ist richtig. Ich selber habe aber jetzt irgendwie keine Bewusstseinseintrübung gehabt und so und hätte mich jetzt auch so fremd, also objektiv beurteilt, dass ich jetzt keine Anzeichen für ein Schädel-Hirn-Trauma gehabt hätte.
Ist erfreulich.
Ja, also wir haben ja auch hier im Podcast, ne, Leute mal gelernt, dass es auch ein Schädel-Hirn-Trauma gibt, was de facto erstmal symptomlos bleibt und dann auftreten kann. Also was quasi eine Anfangs Symptomatik ein bisschen, dann symptomfreie Episode und dann geht's richtig los. Ich glaube, also ist mittlerweile eine Woche her.
Ja, dann kann immer noch die chronische Subduralblutung kommen.
Gut, ein CT vom Schädel halte ich jetzt für nicht angebracht.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen too much.
Ja, glaube ich auch. Nee, auf jeden Fall habe ich das dann, also das ist jetzt auch so eine Empfehlung von mir und ich glaube, du wirst es auch unterschreiben. Die wollten direkt es operativ richten und ich war nicht ganz so zufrieden mit der Diagnostik, die vorher gemacht wurde, denn meiner Meinung nach wurde so ein bisschen was vergessen zu untersuchen erstmal und dafür war es relativ schnell eine OP-Indikation, die gestellt wurde. Fand ich persönlich nicht so nice, deswegen habe ich gesagt, ich lasse erstmal jemand anders drauf gucken. So.
Ja, dann habe ich erstmal rauf und guck gesagt, Jonas, da machen wir nichts.
Ja, genauso, das ist tatsächlich am nächsten Tag passiert. Ich meinte aber jetzt einen anderen
Ich
kompetenten
verstehe.
Arzt. Nee, ich meinte erstmal einen anderen Arzt, weil vor dem 18.11. Bichert bist du
Ah,
Student.
ja, danke. Habe übrigens
Kein
heute
Problem.
angefangen zu lernen.
Ja?
Ja.
Ja, wird auch Zeit, weil du musst ja nochmal das Lernen unterbrechen.
Das, ja,
Ja, aber dazu mehr
super.
später. Ja, wie gesagt, also mein Tipp für euch, wenn es darum, also wenn ihr im Krankenhaus seid und einfach nur was Leichtes habt, dann weiß ich nicht, ob man eine zweite Meinung braucht. Aber wenn es darum geht, ob man operiert werden soll oder nicht, finde ich eine zweite Meinung, wenn Bedenken da sind, angebracht, ja.
Ja, klar. War ja bei dir auch einfach, da haben wir uns ja unterhalten am nächsten Morgen. Das war ja eh so eine super Situation. Ich war da eigentlich gerade schon auf dem Weg nach Bochum, Zug schon gebucht. Ich war quasi schon im Zug. Dann sagt Jonas mir, ich habe mir Nase gebrochen, muss vielleicht operiert werden heute. Ich habe mir gedacht, ja, super. Und dann haben wir ja drüber gequatscht und haben wir festgestellt, dass da vielleicht eine Operation gar nicht mal so sinnvoll ist, weil ja eigentlich nichts gemacht werden kann. Und dann hast du zum Glück noch eine Zweitmeinung eingeholt.
Ja, ist sogar eine Drittmeinung. Also im Endeffekt habe ich
Stimmt,
jetzt
ja.
drei Meinungen. Ich war dann tatsächlich noch mal in der Ambulanz, auch von der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und habe da mit einem Assistenten gesprochen, auch länger. Die hat auch noch mal ein Foto von der Nase gemacht, weil es halt wirklich darum ging, naja, die ist auch wieder ein bisschen abgeschwollen seitdem. Man sieht es jetzt natürlich immer noch, aber die ist halt auch abgeschwollen. Ist da wirklich die OP-Indikation da? Und dann habe ich es noch mal vom HNO abtasten lassen. Weil das ist nämlich jetzt die eine Sache, die tatsächlich irgendwie versäumt wurde. Niemand hat diese Nase abgetastet bis zum fünften Tag. Kein Scherz.
Du hast Zeit gelassen.
Jetzt mal, ne, ich würde behaupten, wir haben beide medizinisch schon so ein bisschen Ahnung. Ist ein Fehler, meiner Meinung nach. Findest du nicht auch?
Ja, müssen wir nicht drüber reden.
Ist ein Fehler vor allen Dingen. Fall, ja. Und jetzt kommt das andere. Eine Komplikation bei einem Nasenbruch oder eine Sache, die halt akut werden kann, ist ein sogenanntes Septumhämatom. Mhm. Das ist ein Guck mal, du hast ja schon HNO gehabt. Du kannst es gerne mal erklären, Michael.
Ja, sicher. Also, Freunde. Das Nasenseptum besteht ja zum Teil aus Knochen und zum Teil aus Knorpel, deswegen ist eure Nase so flexibel und ihr könnt sie verbiegen und danach wird sie wieder gerade. Das Problem ist, Knorpel hat ja nicht so eine gute Blutversorgung und im Nasenseptum haben wir vorhin schon über den Locus Kieselbachi gesprochen, der gerne auch mal blutet. Wenn es jetzt aber so ist, dass der Locus Kieselbachi blutet und es kommt im Septum zu einer Schwellung, dann kann es sein, dass Gefäße, die zum Knorpel gehen und den Knorpel versorgen, nicht mehr so richtig, beziehungsweise auch anderes Gewebe versorgen, nicht mehr so richtig durchläufig sind. Dadurch kann es sein, dass die Endstrecke verschließt und dann kein frisches Blut mehr hinkommt. Was passiert, wenn kein frisches Blut hinkommt? Das kennen wir ja schon aus dem Herz und aus dem Gehirn. Es kommt zu einem Absterben von Zellen. Dieses Absterben ist nicht gut, denn dann kann in der Nasenseptum eine Nekrose entstehen, die eine ja, nicht ganz ungefährliche Komplikation ist und auf jeden Fall eine OP-Indikation. Und deswegen ist es immer wichtig, darauf zu achten, dass das Nasenseptum nicht irgendwie übermäßig anschwillt, weil dann eben diese Nekrose entstehen kann. Und das wollen wir vermeiden.
Sehr schön. Du könntest ein Lehrbuch schreiben. Also wenn du im M3 gefragt wirst, HNO wirst du nicht geprüft, aber falls du...
Weiß ich nicht, vielleicht vierfach.
Ach ja, stimmt, das weißt du ja noch nicht. Ja.
Aber hoffentlich ja. Nicht.
Also falls HNO kommt, dann könntest du zumindest die Komplikation des Septumhämatoms erklären. Genau.
Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass meine Prüfer mal den Podcast einfach mal 65 Folgen hören sollen und dann sagen sie, ja komm, passt, hier, hast deine 3, komm, tschüss.
Fände ich allerdings super, super solide, muss ich sagen. Wieso 3? 2 wäre schon safe mit unserem
Podcast. Ja, ich meine nur, mit einer 3 wäre ich auch schon zufrieden, mir ist das egal. Ja,
ich fühle mich jetzt ein bisschen runtergemacht hier.
Ja, eine 1, also wir wissen beide, es wäre eine 1 wert.
Es wäre ja, eine 1
wert, ist außer ja. Frage.
Genau, und so ein Septumhämatom kann man, habe ich nachträglich dann auch gelernt, eigentlich relativ schnell ausschließen, indem man einfach mit so einem Gerät einmal in die Nasenlöcher reinguckt. Also man muss einfach von unten in die Nasenlöcher reinschauen. So. Ja. Dann kann man das Nasenseptum beurteilen, kann beurteilen, ist da eine Kruste, ist es weich oder ist es hart? So.
Das ist wie so ein Spekulum beim Frauenarzt.
Genau, wie heißt das Gerät, weißt du das?
Nein, Nasenspreizer, glaube ich, oder so.
Nennen wir es. Ich weiß es nicht, ich habe es einfach nur Gerät genannt. Das hat der Arzt, das wurde bei mir auch erst am 5. Tag gemacht. Ich wusste es also ich hatte noch kein HNO, muss ich dazu zugeben. Das kommt erst in Bochum im 9. oder 8. Semester. Deswegen habe ich es nicht direkt nachgefragt bei Ersteinweisung. Hätte ich natürlich sonst gemacht. Aber ja, ich habe es dann auch gesagt beim HNO. Die haben gesagt, wenn man ein Septumhämatom hat, dann schwillt es so stark an, dass man keine Luft mehr kriegt. Durch die Nase. Gut, aber trotzdem auch fahrlässig an dieser Stelle mal wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist ja, das zeigt so ein bisschen, dass Ärzte auch nicht immer perfekt sind.
Nee.
So, kann mir genauso passieren. Kann dir auch genauso passieren, Richard?
Nein.
So. Ich will auch gar nicht sagen, vielleicht haben die auch eine andere Richtlinie. Ich habe jetzt das nur aus HNO-Sicht gehört dann danach. Ne?
Ja, wir haben es auch so gelernt, halt, dass es nicht gefährlich sein kann.
Ja, genau, richtig. Und dann habe ich jetzt hier tatsächlich Septumschlang, kein Septumhämatom als Diagnose vom HNO gekriegt. Dann Nase abgetastet, weil, ne, haben wir auch gesagt, das ist scheinbar das, was man macht. Fest, keine Stufe, kein Druckschmerz, was eigentlich dafür spricht, dass man sie auch nicht und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, reponieren kann. Was ist reponieren?
Reponere aus dem Latein, re, wieder, pon, keine Ahnung, wieder zurückmachen. Gerade machen, einrenken, richten. Mach mal genau, einen Knochenbruch, wenn er nicht mehr in Linie ist, dann reponiert man den Knochen, dass er wieder in Achse steht und quasi die beiden Enden, so wie sie auseinandergebrochen sind, quasi wieder richtig zusammengehören.
Genau, richtig. Das würde man, je nachdem, ich glaube, da ist es auch sehr hausabhängig, wie es gemacht wird, aber man würde es unter Narkose machen, entweder lokale Betäubung, weil ich glaube, das tut tatsächlich weh, kann ich mir vorstellen. Also, erstens glaube ich, das ist super schmerzhaft und zweitens kann es halt auch dabei stark bluten. Wir haben ja gesagt, Nase ist durchblutetes Gewebe stark. Ne?
Ja.
Das macht man entweder unter lokaler, beziehungsweise die meisten, also ich habe aus Berlin von einer Freundin gehört, die machen es viel lokal. Hier in Bochum habe ich gehört, es wird hauptsächlich unter Vollnarkose gemacht. Ich weiß, ich kann mir auch vorstellen.
Oder meinst du allgemein?
Nee, Nase meine ich jetzt.
Ach so, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr abhängig von dem Grad des Traumata ist.
Ja, das kann sein.
Des Traumas, Traumata wäre Plural. und dass das individual entschieden wird, ja. Das würde man dann durch die Nasenlöcher richten. Kann dabei, hat natürlich zwei Risiken. Erstes Risiko ist, es kann halt wieder stark bluten, weil man damit, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, womit man da reingeht, aber man geht auf jeden Fall rein. Zweites Risiko, wir haben natürlich, was macht unsere Nase? Zwei Sachen, Richard. Erstens?
Atmen.
Achso, nee, dann drei Sachen. Scheiße, ich habe Atmen vergessen.
Atmen, die Luft aufwärmen.
Oh, und dann vier.
Partikel filtern.
Fünf.
Scheiße.
Nee, ich wollte
riechen.
Eigentlich auch riechen. Genau, darauf riechen und die Nase ist Maß, also durch Riechen halt, vielleicht sind es auch nur anderthalb Sachen. Unsere Nase sorgt für unseren Geschmack zum Großteil. Also zumindest nicht für den Grundgeschmack, sondern für diese extra Flavor, sodass wir Döner als Döner erkennen.
Ja.
Ja, denn die Zunge kann nur die fünf Grundgeschmäcker erkennen.
Ja. Schwachzunge. So.
Den Rest machen wir tatsächlich über Geruch. Crazy, oder?
Das ist echt crazy. Aber jetzt mal rein hypothetisch, das kann ja hinten noch über den Rachen hochgehen und in die Nase hoch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob, wenn es jetzt vorne an der Nase ist, also, am Naseneingang, dann weiß ich gar nicht, ob das so relevant ist.
Das ist eine gute Frage.
Die Riechknospen sind ja oben. Die müssen wir eigentlich auch erreichen können, wenn man hinten über den Rachen geht.
Das ist eine wirklich gute Frage. Die könnt ihr uns ja vielleicht mal beantworten.
Das ist die Einser-Frage.
Ja gut, ich habe halt mal nur gelernt, dass der Geschmack auch wegfällt, sobald der Geruchsnerv abgerissen wird.
Ach so, ja, das auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Aber wie das ist, wenn nur einzelne Knospen, oder wenn nur vorne was beschädigt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, aber man hat auf jeden Fall das Risiko, auch bei der OP natürlich, dass der Geruch generell eingeschränkt sein könnte danach. Dauerhaft, nicht nur.
Riech. Temporär. Unser HNO-Prof hat immer gesagt, es ist ganz wichtig, zwischen Geruch oder Geruch und Riechen oder so zu unterscheiden, denn wir riechen einen Geruch. Der Riechsinn.
Das ist der Riechsinn.
Ja, okay. Ganz wichtig.
Ja, nee, hat er recht.
Hat er recht, ja.
Hat er recht. Ja, genau. Bis jetzt ist es noch nicht gemacht worden. Theoretisch hätte ich noch 3 Tage Zeit, aber wie gesagt, ich kann nur wieder sagen, Nase abgetastet, fest, keine Stufe, kein Druckschmerz. Wurde mir von HNO-Seite gesagt, naja, wenn keine Stufe da ist, ist auch keine Verschiebung da.
Ja, das klingt logisch.
Wenn keine Verschiebung da ist und die Nase fest ist, kann man de facto auch nicht wirklich so viel wieder schieben, weil dann würde man ja die Nase als Ganzes wieder schieben, ne?
Ja.
Und also man hat nach einem Nasen, das ist vielleicht auch für euch interessant, nach einer Nasenbeinfraktur 7 bis 10 Tage Zeit, die zu richten. Die HNOs haben gesagt bis zu 10, in der MKG haben die gesagt 7 Tage. Warum? Weil Knochen halt auch wieder zusammenwächst. Und der Callus, also das ist dieser erste Knochenverschluss von der Fraktur, ist dann nach 10 Tagen schon wieder so fest, dass man es eigentlich nicht mehr so wirklich effektiv richten kann.
Ja.
Ich glaube, den müsste man dann wieder aufbrechen.
Das könnte dann, glaube ich, wahrscheinlich wieder irgendwie zu Heilungsstörungen oder so führen, ja. Bestimmt.
Also wie ich es verstanden habe, macht man dann keine Reponation mehr nach 10 Tagen. Ich weiß nicht, ob man es dann anders operieren würde.
Ja, müsste man wahrscheinlich nur.
Ja, ich glaube, das ist auch wieder eine individuelle Entscheidung.
Außer man geht dann hin und sagt, ja, ich will doch, dann muss er irgendwie wieder aufgebrochen werden. So, keine Ahnung.
Ja. Auf jeden Fall, ihr seht, das Ganze hat so ein bisschen Ärger mit sich gebracht, nennen wir es mal so.
Ja, nicht nur das. Der Schock in meinen Knochen war ja noch viel größer als bei dir, dass ich hier umsonst in das nach Bochum fahre und du dann am Ende in der Klinik bist und ich da alleine in Bochum bin. Das war die größte Angst meines Lebens bisher.
Ja, ist aber nicht passiert, denn ich war vorbildlich am nächsten Tag ready in Bochum für Wichert. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser spannenden Folge, die wir vielleicht so nennen können, warum wir Superstars sind, Wichert.
Weil wir uns getroffen haben zum Fotos machen und keinen gemacht haben.
Genau. Was haben wir in Bochum gemacht? Wir haben ursprünglich, was wir den Podcast machen wollen, was sich jetzt nochmal verschoben hat, das kann ich euch leider nicht weiter hier an dieser Stelle ausführen, denn es wird erst Ende Oktober passieren.
Yes.
Voraussichtlich. Aber es gibt eine Änderung bei Blutiger Anfänger. Also ich kann euch jetzt hier sagen, wahrscheinlich Anfang November, Ende Oktober, Blutiger Anfänger wird nie wieder so sein wie jetzt.
Ja.
Nie wieder.
Leute, es gibt eine große Änderung.
Ja. Seid bestimmt. Also keine Sorge, ihr seht jetzt nicht jede Folge mit Video. Das ist nicht die Änderung.
Auch wenn das toll wäre.
Ja, wäre wunderschön. Nee, das war der ursprüngliche Plan, was wir in Bochum machen wollten. Und weil natürlich jetzt gerade auch viele Erstis mit dem Medizinstudium angefangen haben, hat es gerade sehr gut gepasst, dass wir tatsächlich auch uns an der Ersti-Woche in Bochum beteiligt haben.
Selbstverständlich, wenn ich schon mal da bin, lasst mir diese Ehre mit Jonas nicht
nehmen. Was haben wir gemacht?
Ja, wir haben bei der Ersti-Rallye eine Station gehabt.
Ja, aber willst du auch erzählen, was wir gemacht haben?
Für alle, die jetzt Squid Game geschaut haben, die werden schon wissen, wie es jetzt ablief. Beziehungsweise, ja, wenn ihr Squid Game geschaut habt, das erste Game, rotes Licht, grünes Licht. Ich meine, wir haben es so erklärt mit Reisen nach Jerusalem. Falls ihr das, ja, das kennt jeder. Wenn die Musik aufhört, muss man, aber man rennt da um den Stuhl rum, ne, im Kreis oder um Stühle und als Gruppe und dann muss man sich hinsetzen. Es ist halt immer ein Stuhl weniger als Personen da sind. Und wer dann halt zu spät ist, ist halt raus. Und wir haben es quasi so ähnlich gemacht. Rotes Licht, grünes Licht, da hatten wir eine Strecke. Die Studenten mussten die Strecke ablaufen. Natürlich alle mit einem Erheiterungsgetränk in der Hand. Und es lief auch immer Musik. Und wenn die Musik aus war, dann mussten sie stehen bleiben. Und wer sich dann aber noch bewegt hat und sich zu langsam hier gefrozen hat, der ist rausgeflogen und musste sein Getränk austrinken. Und yes. Ja, das war echt witzig mit der Zeit. Also muss ich sagen, hat Spaß gemacht, hat mir toll gemacht, Erstis.
Good Job, muss man sagen. Good also Job. Es waren auch wirklich viele am Start, ne?
Es war unglaublich. Also das habe ich ja echt, ich kenne es nur aus Erlangen, das sind nicht so viele Menschen. Und es war wirklich eine Riesenmenge. Und auch nach der Rallye standen die dann alle noch vor der Uni. Wir standen ja mit daneben. Das war auch der Uni, oder?
Es war direkt vor dem Medizinergebäude,
ja. Vor dem Medizinergebäude. Und standen echt irgendwie noch 2-3 Stunden und haben da weitergefeiert, draußen in der Kälte. Völlig verrückt. Also das war echt ein geiler Vibe.
Das war, ja, hat Spaß gemacht, muss man sagen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die vielleicht nicht nur gefeiert haben, weil du in Bochum warst.
Safe deswegen.
Ja, nee, aber, also ich fand es halt auch cool, die ganz, also von den Erstis oder von den neuen Erstsemestern in Bochum einige kennenzulernen. Denn, jetzt kommen wir mal zu der erfreulichen Nachricht dieses Podcasts. Wir haben doch relativ viele getroffen aus diesem Semester, die uns hören, die uns auch unabhängig von unserer Station schon vorher gehört haben.
Stimmt, das war echt cool, hat uns gefreut. Ja.
Also deswegen jetzt hier Props einmal, weil tendenziell werden die auch alle diese Folge hören oder werdet ihr auch alle diese Folge hören. Props einmal an jeden von euch, der zu uns gekommen ist, der mit uns gequatscht hat, der ein Foto mit uns gemacht hat. Hat uns wirklich gefreut, muss man sagen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ihr seid Ehrenleute. Ja. Ich mag Bochum zwar noch immer nicht, aber ich mag die Erstis in Bochum.
Also insgeheim hast du mir danach gesagt, du musst mehr in Richtung Bochum ziehen.
Ja, aber nicht wegen Bochum. Eher wegen der Menschen in Bochum.
Ja gut, aber dann eigentlich schon indirekt wegen Bochum.
Ich wäre mir ja lieber, wenn es dann eine andere Stadt wäre, ne? Aber vielleicht geht es ja doch in Pott für mich, wer weiß.
Ja, wer weiß das schon. Nee, aber ich fand es cooler, dass wirklich einige scheinbar schon von Anfang an bei Blutiger Anfänger dabei sind oder zwischendurch eingestiegen sind und auch vor Medizinstudium sich quasi medizinisch schon gebildet haben, denn ich kann euch jetzt schon hier versichern, ihr werdet auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber euren Kommilitonen haben, wenn ihr uns hört.
Auf jeden Fall einen unfairen Vorteil, aber das heißt ja Ellenbogen ausfahren im Medizinstudium.
Ja. Ja, apropos, wir wurden tatsächlich auch in der einen oder anderen Story noch verewigt, Richard.
Ja, das war auch toll.
Ja. Ja, mir wurde das später geschickt, weil die Profile zum Teil privat waren, haben wir beide das nicht gesehen.
Ach echt? Okay, ja. Waren gute Fotos? Okay, dann nicht. Sonst hättest du es selber noch gepostet.
Ja, ich konnte es ja nicht reposten, weil mir nur das Bild geschickt wurde. Die Story selber wusste ich auch nicht, aber scheinbar, wenn das Profil privat ist und man wird verlinkt, sieht man es nicht.
Das ist bei Animus richtig häufig so, dass Leute irgendwie Poster teilen und so, weil die Bestellungen zeigen, weil gibt es ja einen Gutschein, wenn man es in der Story teilt. Ich sehe es halt nie, wenn die Profile privat sind.
Ja, das hat mich auch, ich wusste das vorher gar nicht, bis ich dann gefragt irgendwo oder bis mir das dann geschickt wurde und dann dachte ich mir, hups, was ist denn das?
Ups, ja, aber upsie. Trotzdem toll.
Ja, nee, auf jeden Fall, das war ein cooler Moment für uns beide, glaube ich, ne?
Ja, haben wir uns toll gefühlt auf jeden Fall. Und es war auch echt cool, mal so zu quatschen. Ein, zwei haben mir auch erzählt, die haben nur mit Medizin angefangen, oder nur getraut, Medizin zu studieren und dann auch in Bochum, Bochum wegen dir, und angefangen, Medizin zu studieren wegen des Podcasts, weil wir so viel Mut gemacht haben. Das war echt richtig cool.
Ja, das war wirklich, ne, deswegen, das jetzt hier ist kein, also wir wollen uns gerade nicht selber feiern, sondern wir geben das quasi an euch zurück, dass das wirklich Momente sind, die wir auch mitgenommen haben.
Ja.
So, ne, also das, deswegen gibt es natürlich einen Grund, blutige Anfänger weiter voranzutreiben.
Hören wir doch noch nicht auf.
Nee, hören wir doch noch nicht auf, auch wenn wir die letzte Folge jetzt ausgesetzt haben, aber ich denke, ihr könnt es uns nachsehen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich maximal nasal klinge in dieser Folge.
Ich merke nichts.
Nee,
also ich fühle mich toll an, wie immer.
Danke. Damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, was die Nase angeht. Nasenspray.
Tolle Sache.
Hast du schon mal Nasenspray genommen?
Ich habe schon mal Nasenspray genommen, ja.
Bist du davon abhängig geworden?
Nee, bisher noch nicht.
Mir wurde gesagt, dass es ein relativ hohes Risiko gibt, Nasenspray abhängig zu werden.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Und das kann ich jetzt, also das ist kein Scherz, ich kann es nachvollziehen. Und ich habe in meinem Leben noch nie vorher ein Nasenspray genommen. Ich habe damit letzte Woche Dienstag angefangen und es fehlt mir, weil ich es heute noch nicht genommen habe. Ja.
Echt? Wie oft hast du es denn genommen?
Naja, ich habe erst am dritten Tag auf die Packungsbeilage geguckt.
Und dann gesehen, dass es abhängig macht?
Nee, dann habe ich gesehen, dass die Empfehlung ist, immer nur einen Sprühstoß zu nehmen. Und der Arzt hat mir einfach eine Notaufnahme gemacht, hau so viel rein, viel hilft viel.
Also ja, wirklich, so sind die Ärzte im Pott.
Der hat mir gesagt, 6 bis 10 über den Tag.
Über den Tag. Okay, ich dachte auf einmal, das wär schon heavy.
Aber auch, ich glaube, Empfehlung über den Tag ist 3 bis 6 oder so, ja. 3 bis 5. Und auch immer nur ein, und der hat trotzdem dann viel
Hilfe. Ja, aber tatsächlich zu viel ist halt auch, kann auch schädlich sein, ne?
Ja, deswegen, da wollte ich auch drauf hinaus. Nasenspray immer eigentlich nur kurzzeitig anwenden, ne, weil... Ich habe jetzt gerade offiziell für euch die Packungsbeilage bei einer Online-Apotheke geöffnet. Hier steht, bitte beachten Sie, dass Nasenspray nur kurzzeitig angewendet werden sollte. So vermeiden Sie einen Gewöhnungseffekt.
Ja, das meinte ich aber gar nicht. Aber Gewöhnungseffekt auf jeden Fall auch, ja.
Ja, ich wollte nochmal auf das andere hinaus. Sobald die Symptome abklingen, auf jeden Fall spätestens nach 7 Tagen, sollte die Anwendung mit dem Spray beendet werden.
Ja. Leute, seid nicht süchtig.
7 Tage ist morgen.
Oh oh.
Und jetzt einmal, warum das zu viel Kacke sein kann?
Naja, wie wirkt ein Nasenspray? Also verstopfte Nase hat man ja, wenn die Schleimhäute anschwellen. Ist ja meistens nicht so, dass dann irgendwie alles voller Rotz ist, sondern die Nase ist halt zu, wir kriegen keine Luft, weil die Schleimhäute geschwollen sind. Das Nasenspray bewirkt dann eben, dass die Schleimhäute abschwellen, indem es die Gefäße engstellt durch adrenerge Stoffe. Und dadurch werden eben die Gefäße eng, und das ist ähnlich wie bei dem Nasenseptumshämatom. Wenn die Gefäße zu eng werden, dann kann es eben auch sein, dass man, wenn man zu hart Nasenspray ballert, dass es dann so eng wird, dass irgendwie Teile vom Nasenseptum unterversorgt werden, und dann kriegt man auch eine Nekrose. Das möchten wir ja nicht.
Jetzt werde ich ein bisschen vorsichtiger mit meinem Nasenspray umgehen.
Ja, deswegen ist es auch sinnvoll, die Pause zwischen den Nutzungen lang genug zu machen, damit eben zwischendurch quasi alles wieder normal öffnet, wenn es too much ist.
Ja, aber also im Endeffekt habe ich, glaube ich, immer nur morgens und dann spät abends was genommen. Also ich habe immer einen ganzen Tag
Pause. Das ist okay. Kann ich vertreten.
Ja, aber trotzdem guter Punkt hier, denn der ein oder andere von meinen Freunden hat mir vorher schon erzählt, dass er jahrelang Nasenspray genommen hat.
Ja. Also, ja, für viele ist das ja auch so irgendwie so ein Suchtfaktor. Die denken dann, ohne kann ich nicht mehr gut schlafen oder so, wenn es dann...
Ja, nee, das war auch das, was die wirklich gesagt haben. Ohne kriegen sie einfach wirklich schlechter Luft. Aber ich glaube, das ist halt wirklich dieser Gewöhnungseffekt, und das ist auch Kopfsache viel. Übrigens oft bei Nasen, also ich glaube, es wird auch regelmäßig bei Patienten, die generell schlechte Luft kriegen durch eine schiefe Nasenscheidenwand, die nehmen das auch gerne mal.
Ja, das, aber hilft es da dann?
Vom Hörensagen ja, was mir erzählt wurde. Medizinisch ist ja eigentlich die Krümmung in der Nasenscheidewand der Grund für das Problem beim Atmen, deswegen dürfte es eigentlich nicht helfen, denke ich, aber...
Vielleicht schwitzt dann so minimal noch ab und dann wirkt es auch noch ein bisschen.
Ja, es kann sein, also es kann halt sein, dass die Schleimhäute generell vielleicht ein bisschen geschwollen sind. Warum die bei mir sehr stark angeschwollen waren nach Fraktur, ist relativ klar.
Das ist klar.
Ja, ne, also die Schwellung ist halt auch stark zurückgegangen. Es kribbelt auch richtig stark in der Nase jetzt, ne?
Ja, das ist, aber hast ja schon erzählt, da war schon beim Arzt, aber die haben mir gesagt, ist nichts, ne?
Ja, ich habe selber mal gelernt, dass Kribbeln bei, nach einer Fraktur bedenklich sein kann.
Ja, klar. Aber meistens ist es dann direkt im Anschluss, ne?
Es genau, also ich wurde ja einmal vorher operiert am oberen Sprunggelenk, da haben die gesagt, wenn in den nächsten 6 Stunden oder 10 Stunden es anfängt zu kribbeln, auf jeden Fall Bescheid sagen, weil dann gibt's eine, dann ist irgendwas mit den Nerven und Gefäßen unten nicht richtig.
Ja.
Ja. Und das war jetzt halt, also seit wann hat es angefangen zu kribbeln? Gestern, also nach 5. Tag war es. Und der HNO hat gesagt, schlicht, also das ist nicht unnormal, weil das scheinbar durchs Abschwillen, also klingt jetzt für mich ein bisschen so, als wäre da wieder, dadurch, dass die Nase abschwillt, sind vielleicht mehr Nerven oder Gefäße wieder zugänglich, keine Ahnung.
Ja, vielleicht dann so überaktiv, weil dann alles irgendwie wieder frei wird oder so, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall Ende der Geschichte. Ich selber, du hast ja auch gesehen, ne? Also ich selber sehe, wird behaupten, dass es so um 3-4 Grad verschoben weiterhin zu vorher.
Okay.
Ist halt die Frage, ist jetzt, heute ist Tag Nummer 6, was ist heute Montag, ne? Nee, heute.
Heute ist Montag, ja.
Heute ist Tag Nummer 6.
Mittwoch.
Nee, heute ist Tag Nummer 6. Ist das Abschwellen schon beendet? Wahrscheinlich nicht. Ist halt immer noch eine Fraktur, die noch nicht wirklich so zusammengewachsen ist. Inwiefern legt sich das noch? Also ich denke mal, dass 3-4% bleiben werden.
Krümmung meinst du?
Ja.
Ja, der Größe jetzt verkraften, oder?
Ja, also ich selber gucke halt jetzt immer drauf. Ne? Mir fällt es stärker auf.
Ja, aber guck mal, ich habe schon am, wann war ich bei dir? Am
Mittwoch
gesagt, fällt mir nicht mal mehr auf.
Ja, wir haben auch ein Video gemacht. Also ich habe dann unter anderem noch ein Video für ein anderes Projekt gemacht. Ich habe es mir auch angeschaut. Fällt auf dem Video auch nicht auf.
Ja.
Aber ich selber, wenn ich mir angucke, ich sehe es halt jetzt jedes Mal. Ne? Deswegen, wenn mich das auf Dauer stört, würde ich da vielleicht doch tatsächlich was machen.
Echt? Ja, dann gehst du halt zu Wick und Nick und die regeln, oder?
Ja, die machen es ja nur mit Hyaluron. Und ich weiß nicht, ob man das Problem mit Hyaluron lösen kann.
Ja.
Weil, so wie ich das verstanden habe, kannst du mit Hyaluron nur Buckel und, also nur oben auf der Nase was korrigieren.
So,
das weiß ich aber auch nicht. Da bin ich auch kein Experte. Ja, im Endeffekt natürlich, ne, wenn es jetzt einmal fest zusammenwächst und du willst es korrigiert haben, ist es A, wahrscheinlich eine kosmetische Sache und B, muss die Nase halt wahrscheinlich dafür auch gebrochen werden.
Ja.
Oder, ja, muss, anders kann man den Knochen nicht regeln, glaube ich.
Auch unangenehm. Die sehen, ja. Sägen das dann bestimmt auf oder so, keine Ahnung.
Ja, aber wie macht man, also weißt, ich weiß aktuell nicht, wie die plastische Chirurgie da funktioniert, da bin ich einfach auch noch nicht Experte in dem Bereich.
Ich war ja 4 Wochen plastisch, aber...
Ja, nee, das ist ja ästhetische eher, glaube ich, ne? Oder ist das...
Ja, ich weiß aber
wer nicht. Wer macht denn nach so einer Fraktur die Nase, wenn man sagt, naja, irgendwie ist die komisch zusammengewachsen?
Ich kann mir vorstellen, dass es auch in der Klinik geht.
Weil du vorher ein Sturzereignis hattest?
Nee, auch...
Oder?
Ich denke, wenn die Indikation da ist, dann kannst du auch da machen. Aber keine Ahnung, ich war halt nie im OP.
Ja. Also ich bin mal gespannt, wie sich die nächsten 2-3 Tage entwickeln wird.
Ja.
Also... Ich glaube, dass ich auch erstmal das nächste halbe Jahr dafür sensibel sein werde.
Für Nase?
Ja, also auch, dass es mir halt häufiger auffallen wird.
Also Leute, sprecht Jonas nicht auf seine Nase an.
hat aber auch niemand gemacht übrigens an dem Mittwoch, ne?
Ich sag ja auch, hat man nichts gesehen.
Ja, also mich hat ein Mädchen gefragt, das war auch ein bisschen, das war auch ganz sweet, weil es draußen richtig kalt war. Ist mir die Nase gelaufen und da war halt noch super viel Blut in der Nase drin,
ja.
Weiter oben. Weil wir haben ja schon darüber geredet, dass die Nase sehr stark geblutet hat. Das heißt, durch die Kälte fängt die Nase an zu laufen und dann fängt das alte geronnene Blut, läuft dann quasi mit raus.
Genau, ja.
Und dann hat sie mich auch, Entschuldigung, ich glaube, du hast Nasenbluten.
Sehr, sehr vorne.
Mir ist es halt gar nicht aufgefallen, weil mir nur aufgefallen ist, dass meine Nase kalt war und es war auch kein richtiges, also es war kein Nasenbluten in dem Sinn.
Ja, war ja einfach nur.
Ja. Ja, so viel dazu.
Ja, geil. Nasenexperten hier.
HNO war so ein Fach, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe und dachte, dass ich mich auch nicht wirklich viel damit beschäftigen muss.
Naja, bis die Prüfung kommt.
Bis jetzt auch. Also gut, ich habe jetzt halt auch nur diesen Teil der HNO gelernt. Ne?
Ja, kleiner Teil. Aber Nase kannst du jetzt wenigstens. Guck mal, musst du nur noch Ohr und
Hals.
Hals.
Ja, Nase kann ich. Anatomie der Nase, also auch wie die in Etagen aufgeteilt ist und so, konnte ich schon natürlich aus der Vorklinik.
Ja.
Wenn ich dem Arzt in der Notaufnahme Locus Kieselbachi um die Ohren geworfen hätte, hätte er mich wahrscheinlich richtig gehasst.
Oh, und direkt sagen hier, such dir anderen Arzt, ich behandle dich nicht.
Ja, also mir ist schon aufgefallen, ich glaube, ich bin ein anstrengender Patient.
Kommst du mit ausgedruckten Google-Seiten und so Wikipedia?
Der HNO hat mir gesagt gestern, also ne, der Befund habe ich hier gerade vorgelesen, hat mir gesagt, ja, Sie wissen ja schon alles, was soll ich Ihnen noch sagen?
Ja.
Ja. Aber wenn ich wollte eigentlich, dass er mir eine Ja-Nein-Antwort gibt, aber das konnte er auch nicht.
Blöd, Mann.
Hat gesagt, medizinisch ist da keine Indikation zur Reposition. Sahen Sie vorher anders aus?
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ein bisschen. Aber wenn Knochen fest ist, ist Knochen fest.
Sehe ich auch so. Und ich ja, finde, das
sieht wahrscheinlich sieht die Medizin aus. Das insgesamt auch so.
Ja, außer die MKG da.
Ja, ja, also interessant auf jeden Fall, wie so verschiedene Beurteilungen sein können.
Ja, aber man sagt ja auch, ne, du gehst zu 10 Ärzten, hast 10 verschiedene Meinungen.
Ja, aber ich habe mir vorher auch
Diagnosen.
Ich habe mir dann vorher auch durchgelesen, was sie in der HNO so machen würden. Das hat er halt auch alles gemacht. Also das hat er ja, ohne dass ich jetzt irgendwie was sagen musste, hat er es gemacht.
Ja.
Und ich selber dachte auch, ich habe meine Nase natürlich auch selber abgetastet und dachte, ja, da ist doch eine Stufe. Aber da ist mir halt aufgefallen, dass ich scheinbar, ich habe es ja auch noch nicht gelernt. Ich hatte ja noch kein HNO.
Mhm.
Absolut keine Ahnung habe, wie sich eine Stufe anfühlen muss in der Nase.
Ja, aber das lernt man auch nicht in HNO.
Wo lerne ich das denn?
Ich denke, das lernst du erst dann praktisch. Fähig im PJ, in der Formulatur, wenn du in der HNO.
Ja, aber ich glaube so, wenn wir schon dabei sind, so eine Nasenbeinfraktur ist jetzt keine untypische Sache in einer Notaufnahme in Deutschland.
Nee, denke ich auch nicht.
So, also vielleicht nicht immer durch Basketball, vielleicht auch durch andere Dinge.
Man munkelt.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich Arzt Chirurgie werden sollte, werde ich bestimmt ein paar Mal eine Nasenbeinfraktur von ärztlicher Seite nachts um 1, 2 Uhr beurteilen müssen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Beziehungsweise, wenn man, das habe ich auch gelernt in dieser Nacht, man verlegt sowas eigentlich direkt weiter.
Aber er wollte es stationär machen.
Nein, ich meinte, nein, wenn ich jetzt in eine Unfallchirurgie gegangen wäre, die hätten da nicht viel mit anfangen können.
Ach so, ja. Geh jetzt mal rüber in die andere Klinik.
Ja, ja, genau, weil da, ich glaube, das habe ich Nase ist halt wirklich Nase. Nase ist jetzt nicht was, was jeder Arzt kann.
Ja, ja, klar, also soll es ja auch schon können, ne? Also so richtig gehört. Ich meine, bestimmt so, dass du jetzt nicht stirbst, das kriegt auch ein Unfallchirurg hin, aber soll ja dann auch gescheit sein.
Ja, das war ja das, was wir auch gesagt haben, ne? Die wichtigen Sachen, die man, also wenn ihr jetzt auch irgendwann mal unterwegs seid und jemand bricht sich die Nase von euren Freunden oder dir selber durch halt einen Schlag auf den Kopf, ein Trauma oder so, muss man natürlich abklären erstmal, ist der Gesichtsschädel vielleicht auch verletzt, ne? Also wie sieht das Jochbein aus, wie sieht die Orbita aus, haben wir ein Septumhämatom und vor allen Dingen, was macht so das Bewusstsein? Also haben wir neurologische Eintrübungen irgendwo, ist neurologisch irgendwas auffällig, denn Kopfverletzungen können natürlich auch immer Gehirnverletzungen sein.
Ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten und besonders bei älteren Leuten wissen wir, ein CT fahren, wenn sie auf den Kopf fallen oder so.
Ja, scheinbar zählt dich noch nicht als ältere Person.
Nee, das ist ja auch, ich meine, du bist Medizinstudent, du bist jung, hast nur auf die Nase was bekommen, hast keine Neurologie, also keine neurologische Auffälligkeiten oder so, ist ja dann man merkst ja, wenn du eintrübst.
Ja, also hätte natürlich auch sein können, neurologisch jetzt für euch vielleicht, was könnte sein, wenn man ganz klassisch bei sowas vielleicht eine Gehirnerschütterung hätte. Wenn man sich an die Zeit kurz vorher und an den Unfall selber gar nicht mehr erinnern würde.
Ja.
Das wäre schon was man vielleicht weiter nochmal abklären müsste.
Ja, genau.
Ja. Habe ich aber auch tatsächlich. Ich habe jetzt das letzte Semester Neurologie. Das wurde uns schon sehr eindringlich eingeprägt, dass neurologische Untersuchungen wirklich immer Pflicht sind bei jedem Patienten, der kommt. Wenn du es versäumst, ist es ein Kunstfehler.
Ja.
Ja, also, ist ja auch, wenn jemand Trauma hat, meine ich.
Sehr gefährlich, wenn man es übersieht.
Ja, und dann hat tatsächlich im letzten UHK ein Arzt, weil du kennst es ja vielleicht auch noch, wenn man so eine ganze neurologische Untersuchung macht, am Anfang, wenn man ja kein Experte ist, das ist erstmal erschlagend viel, was man hier Nerven checken, Motorik checken, Sensorik checken, Vigilanz checken, Meningismus und so weiter und so fort.
Ja.
So, das ist wirklich eine ganze, also da gibt es halt super viele Tests, die Neurologen haben sehr viele Tests dafür. Ich denke, wenn ich das machen würde, dauert es ungefähr so 15 Minuten, bis ich damit durch bin. Auf Frage, ne, weil eine Notaufnahme hat man schlichtweg keine 15 Minuten, gerade wenn man vielleicht ja, kein Neurologe ist und trotzdem ein Trauma beurteilen muss. Daraufhin hat der Arzt diese komplette relevante Untersuchung in 2 Minuten 15 vorgemacht.
Ja, crazy.
Fand ich faszinierend.
Ja, ja klar, die haben halt auch einfach so ihr System und wissen, worauf man mehr achtet, was man direkt, ich meine, wenn der Patient wach ist, dann fragst du nicht, ja, sind sie wach oder so. Keine Ahnung. Nee. Jetzt so einfache Sachen, ne? Aber
ja.
Die haben halt einfach auch Systematiken und erkennen manchmal halt auch einfach, wie der Patient da ist, schon ein, zwei Sachen.
Aber das Krasse ist, also der hat wirklich, ne, also der hat tatsächlich auch der hat zwei, drei Reflexe gecheckt, der hat natürlich Pupillenreaktionen gecheckt, Gesichtsfeld gecheckt, ja, also alles eigentlich. Alles in 2 Minuten 15. Das war fast, ich muss sagen, da war ich ein bisschen fasziniert von,
ja. Ja, Übungssache, ja.
Das ist ja, auf jeden Fall vor allen Dingen, weil das Feld ja riesig ist. Und es bringt uns ja nichts zu wissen, warum muss ich das checken,
ja.
Sondern du musst ja auch wissen, was bedeutet es, denn wenn der Test quasi negativ oder positiv ist.
Richtig.
So, da gehört ja noch ein bisschen Theorie hinter.
Ja. Das muss man ja auch verstanden haben, genau.
Wie wäre es denn, wenn Neuro dein viertes Fach wird?
Unangenehm. Echt ein großes Fach, ne?
Ja, ich glaube, also das, wenn du auch als Wahlfach im PJ Neuro hast, dann musst du, glaube ich, ein bisschen lernen.
Ja, das ist echt viel, ist interessant, keine Frage, aber uff, möchte ich nicht als Viertfach, bin ich ehrlich.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, dann gibt es die Neuerung in diesem Podcast nicht diese Woche, weil was dazwischen gekommen ist, sondern Ende des Monats, Anfang November. Ihr könnt schon mal gespannt drauf sein. Ich werde jetzt meine Stimme schonen, weil ich gönne meinem Gesicht und meiner Nase jetzt mal Ruhe. In meinem Kopf klinge ich halt maximal nasal, muss ich zugeben.
Ja, das ist immer am schlimmsten.
Ja, deswegen, wir hören uns nächste Woche, hoffentlich mit einer weiter abgeschwollenen Nase. Und Wichert macht das Outro.
Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was über Nasen, Nasendiagnostik und gebrochene Nasen gelernt. Vielen Dank nochmal an alle, die jetzt da in Bochum mit am Start waren und auch an alle anderen, die jetzt hier den Podcast bis zum Schluss wieder mal angehört haben. Ihr habt es vorhin gehört, wir freuen uns immer, wenn ihr Stories teilt und uns markiert. Also macht ruhig weiter so und lasst gerne Fragen, Feedback da und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.